Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Gastrogeplauder. Wir sind zwar im regelmäßigen Rhythmus, haben aber sozusagen eine Akutsendung von der DGVS und zwar vom Next-Gen-Tag. Und am Anfang begrüße ich ganz herzlich die beiden Chefs der Juga, die beiden Vorsitzenden, Frau Reichermeier aus Amberg und Herr Welsch aus Hanau. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Also, wir hatten ja mal am UKE Besuch sozusagen von der ersten Truppe vor Jahren. Da habe ich mitgenommen, dass das Feedback und die Mitarbeit der Mitglieder, die sich ja erst langsam geformt haben, noch so ein bisschen begrenzt war. Das hat sich ja total geändert. Also erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, kann sich schon sehen lassen, was wir da in den letzten Jahren oder die Juga auf die Beine gestellt hat.
Wie ist der Anmeldestand?
Für NextGen aktuell, ja. Ja, wir haben dieses Jahr einen Anmelderekord. Wir sind ausgebucht mit knapp 500 Teilnehmern.
Das Schild ausverkauft macht sich ja gut bei medizinischen Veranstaltungen, finde ich. Also eine gewisse Limitierung ist ja auch nötig wegen der vielen praktischen Kurse. Was ist denn für jeden von Ihnen so ein bisschen das Highlight?
Also das Highlight thematisch gesehen ist für mich tatsächlich schwierig zu sagen, weil ich glaube, das Gesamtkonzept ist eigentlich das Highlight.
Die Vielfalt.
Die Vielfalt, die Zusammenarbeit mit den Chirurgen auch. Wir organisieren ja NextGen zusammen mit den jungen Chirurgen. Der Austausch und das Networking sind, glaube ich, das Entscheidende bei NextGen.
Vielleicht können Sie kurz schildern, das weiß ja nicht jeder, um was es da geht. Es ist ein sehr vielfältiges, auch praktisch orientiertes Programm, so die Grundeinteilung vielleicht.
Ja, also NextGen besteht im Wesentlichen aus zwei Strängen, sage ich mal. Es gibt zum einen die Grand Round, in der finden im Vorlesungsstil Repetitorien statt zu vielfältigen Bereichen aus der Viszeralmedizin. Diese werden immer gestaltet von einem jungen Gastroenterologen und von einem jungen Chirurgen. Das ist sowieso das Gesamtkonzept von NextGen, dass alle Workshops auch und alle Vorträge aus beiden Fachbereichen bestritten werden. Und parallel dazu laufen dann Workshops in Kleingruppen, praktisch orientiert, interaktiv, zu ganz verschiedenen Themen. Es gibt auch Hands-on-Workshops zur Sonographie, zur Endoskopie. Und bei den Workshops werden wirklich alle möglichen Bereiche abgedeckt. Es gibt einen Science-Track, wo eben eher auf die wissenschaftlichen Belange eingegangen wird. Es gibt ein bisschen Soft-Skill-Vorträge, wo man eher Umgang mit Stress oder mit solchen Themen behandelt. Und dann gibt es natürlich noch die Onkologie in der Viszeralmedizin und die, sage ich jetzt mal, eher klassischen Felder.
Also sozusagen die klassische Fortbildung in Anführungszeichen, aber auch die ganze Logistik und das Drumherum.
Genau, ja.
Herr Welsch, jetzt gibt es ja praktische Übungen und Trainings. Was gibt es dazu zu sagen? Wie ist das aufgebaut?
Also wir haben seit dem ersten Next-Gen-Tag, ist ja dieses Mal schon das dritte Mal, dass wir den veranstalten können, einen Sonographie-Kurs, der sich über den ganzen Tag in einzelnen Blöcken zieht, von Lebersegmenten über Leberperfusion bis hin zum Darmschall. Also für jedes Interessengebiet da was dabei und genauso die Endoskopie. Ich glaube, die darf in so einem Zug nicht zu kurz kommen. Doch ein Feld, das ja viele junge Kollegen auch motiviert und begeistert, auch Richtung Gastroenterologie den Weg einzuschlagen, bieten wir auch über den kompletten Tag Endoskopie-Workshops an, um zumindest die Basics zu erlernen, um dann vielleicht in der Klinik sie auch einsetzen zu können, die Fähigkeiten weiterzuentwickeln.
Und hier sind überall Plakate mit Endostudie.
Genau, das haben wir uns nicht nehmen lassen. Die Simulatoren sind ja in aller Munde, ob es um Thema Weiterbildung, Training geht. Das wollen wir natürlich als junge Gastroenterologen auch wissen, ob da die Zukunft steckt, auch zum Thema Weiterbildung. Und haben hier die Möglichkeit, die Teilnehmer oder die Teilnehmenden einmal an einem so einem Simulator bestimmte Fertigkeiten testen zu lassen, ein Feedback zu bekommen, um hoffentlich dann auch zu zeigen, dass das im Bereich Weiterbildung einen Stellenwert haben könnte oder wo der sein könnte und vielleicht auch so ein bisschen spielerisch die Begeisterung für Endoskop-Handling dann zu legen.
Da wird es übrigens zu diesem Thema mit Frau Nagel aus Augsburg in den nächsten Wochen noch einen separaten Podcast geben. Jetzt zum Abschluss vielleicht ein bisschen eine fiese Frage, wenn jetzt die Past-Gen da sitzt und sagt, wir haben doch hier eine Fortbildung, wieso, was ist denn, was können wir denn lernen? Was, will ich nicht sagen, fehlt im allgemeinen Programm, aber was ist das Spezielle an diesem Next-Gen-Tag?
Also das Spezielle ist natürlich, dass das Programm von Jugas für Jugas ist. Also die Jungen geben ihr Wissen untereinander weiter. Ich denke, in diesem Rahmen ist auch die Hemmschwelle dann vielleicht ein bisschen geringer, da nochmal genauer nachzufragen, vielleicht eine Frage zu stellen, von der man denkt, dass sie eher blöd ist, wobei es ja keine blöden Fragen gibt, sagt man immer. Trotzdem könnte einen das hemmen, denke ich, in einer großen Sitzung da einfach nochmal nachzugehen als junger Kollege.
Das ist ja vielleicht überhaupt ein Punkt für die Zukunft, wie solche Veranstaltungen aussehen werden. Also wenn ich meine Söhne so anschaue, das Wissen kommt aus dem viereckigen Kästchen. Das wird ja auch parallel ausgebaut. Vielleicht muss man sich mehr treffen oder ist dieses Format ein Zukunftsformat, wenn Sie natürlich nicht Nein sagen, Herr Welsch, ne?
Absolut nicht, genau, da ist richtig vorhergesagt. Nein, ich meine, und das kann man an der Stelle, glaube ich, auch nicht genug betonen, ist, dass wir hier durch die wirklich engste Kooperation zwischen Viszeralchirurgie und Gastroenterologie, jeder der Workshops wird jeweils von einem Referenten aus der Viszeralchirurgie, einem Nachwuchs und einem aus der Gastroenterologie gestaltet. Man beleuchtet das Thema aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Und wenn wir jetzt die vorgefertigten Konserven sehen, ist es meistens ja doch ein sehr, oder zumindest ein einseitiger Blick auf das Thema von Seiten des Gastroenterologen oder Endoskopikers, von Seiten des Chirurgens. Und hier kriegt man das wirklich gemeinsam einmal zusammen beleuchtet und dass man dann gemeinsam noch im Raum sitzt, sich kennenlernt, sich austauscht und vielleicht über manche Punkte auch dann streiten, diskutieren kann und am Ende mit zumindest einem besseren Verständnis für die Gegenseite rausgeht. Ich glaube, das ist einmalig und ich denke, die Viszeralmedizin, so den Eindruck hatte ich, lebt das, also der Kongress lebt das auch schon, aber das sind wir mit der Next Gen, glaube ich, schon zwei Schritte weiter.
Ja, wunderbar. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ein Meeting ist halt ein Meeting, wo Leute zusammenkommen und beide Bereiche werden sich ja in Zukunft entwickeln und wir werden das auf jeden Fall mit Spannung beobachten. Vielen herzlichen Dank an Sie beide und einen ganz tollen Tag.
Herzlichen Dank. Dankeschön.
Danke.
So, es geht weiter und zwar gleich mit einem ernsten Thema, nämlich hinter dem etwas dürren Begriff Therapielimitierungsgespräche verbergen sich ja manchmal ziemliche menschliche Tragödien. Und wie man damit umgeht, war Thema einer der Sitzungen hier bei NextGen. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Jakobsen aus Erlangen und Herrn Heumann aus Regensburg. Sieht aus wie eine bayerische Sitzung.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wenn ich jetzt mal ein bisschen blöd anfange, wenn man jetzt als Chirurg ein Therapielimitierungsgespräch führt, dann hat man ja noch jemanden im Hintergrund. Sagt man, kann man leider nicht operieren, aber es gibt da diesen wunderbaren Onkologen. So einfach ist es wahrscheinlich nicht, Frau Jakobsen.
So einfach ist es nicht, genau. Wir haben ja auch Patienten, die dann teilweise postoperativ inoperabel waren. Dann haben wir tatsächlich noch jemanden im Hintergrund häufig, wo wir sagen können, okay, wir schicken sie nochmal zu den Onkologinnen oder Onkologen. Aber tatsächlich ein Fall, den ich heute auch vorgestellt hatte, als Beispiel. Das war eine Patientin, die innerhalb kürzester Zeit nach einer Pankreaskopfresektion Lebermetastasen entwickelt hat und Lungenmetastasenperitonealkarzinose innerhalb von 4 Wochen nach der OP, in der sie bei uns quasi noch stationär lag. Und da war klar, die war vom AZ zu schlecht, als dass man noch etwas hätte machen können. Da müssen wir die Gespräche führen und sind dann die federführende, gesprächsführende Fachabteilung.
Oder eben in Grenzgebieten wie Metastasenresektionen. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach immer zu handeln.
Auch da ist es ähnlich, genau. Auch da muss man sich letztendlich darauf einlassen, mit dem Patienten ehrlich und aufrichtig zu kommunizieren, was die Möglichkeiten sind und was die Limitationen sind. Und ich denke, es ist ja auch egal, ob man nochmal woanders hinschickt oder nicht. Letztendlich muss man immer einfühlsam auf den Patienten eingehen und eine Diagnose mitteilen oder ein Gespräch führen, auch wenn dann nachher nochmal jemand kommt, der vielleicht noch irgendwas anbieten kann.
Gut, es leuchtet mir ein. Trotzdem, Herr Heumann, Sie sitzen dann da und es geht um palliative Chemotherapie wahrscheinlich oder vielleicht auch die Diskussion, dass keine kurative, je nach Tumor, Chemotherapie möglich ist. Wie wird man als Arzt auf sowas vorbereitet? Ist das in der Ausbildung schon oder schaut man sich das von Kollegen ab?
Ja, also prinzipiell ist es eine gute Frage. Also wir haben im Studium damals gelernt, es gibt Gesprächsführungsmodelle für Patienten in fortgeschrittenen Krankheitsstadium. Das nennt sich Spike-Modell, an dem man sich orientieren kann. Das ist ein einfaches Modell, um schlechte Nachrichten zu überbringen. Spike ist ein Akronym. Letztlich gibt es einen Fahrplan vor, wie man ein Patientengespräch führen kann. Das ist aber kein fester Plan. Das ist natürlich ein Kontinuum, das sich jeder Arzt selbst weiter ausbauen kann und auch was man auf den Patienten zuschneiden muss. Ja.
Und es gibt ja manchmal schwierige Entscheidungen, die kann man auch nicht alleine treffen. Da beruft man sich dann aufs Tumorboard.
Ganz klar, ganz wichtig, die Vorstellung des Patienten im onkologischen Tumorboard, interdisziplinäre Tumorkonferenz mit Chirurgie, Strahlentherapie, Radiologie, Internisten, also allen beteiligten Fachdisziplinen. Und das kann einem natürlich letztendlich nur den Rücken stärken, dass man keine Fehlentscheidung dem Patienten übermittelt. Die Übermittlung der Entscheidung, der schlechten Nachricht in dem Fall, die obliegt dem Arzt. Ja, das ist ganz wichtig.
Aber ich höre so ein bisschen raus, die Vorbereitung, die man dann so erfährt, also wenn ich an mein Studium zurückdenke, war gar nichts, ist auch noch nicht so glänzend.
Das hält sich stark in Grenzen. Man hört das einmal, lernt das im Studium zur Prüfung, muss man so sagen. Dann wird es in der Regel lange Zeit in der Klinik nicht eingesetzt, bis man wieder in die Situation kommt, wo man sich auf so eine Skills letztlich berufen muss. Und das muss man erst wieder, ich finde, von neu lernen.
Ja, das ist dann eine lange Pause, wo man nicht in verantwortlicher Position ist. Ja, was war denn Thema? Was wollten die Leute denn wissen? Oder was hat sie bedrückt in dem Seminar, was sie gemacht haben?
Also was ich jetzt tatsächlich am spannendsten fand, wir haben eine kleine praktische Übung gemacht als Rollenspiel mit dem Arzt, der eine Diagnose mitteilt. Und tatsächlich haben wir dann eine Patientin und die Mutter der jungen Patientin gehabt. Die Patientin hat in der Rolle sozusagen ein, ich glaube, es war ein CCC.
CCC, richtig.
Genau, war in Anführungszeichen austherapiert und dieses Gespräch oder das denn der Mutter und der Patientin mitzuteilen, war die Aufgabe. Und es hat sich so ein ganz typisches Gespräch entwickelt, wo Mutter und Tochter sehr emotional reagieren und sehr fordernd und auch vorwurfsvoll reagieren, von wegen, das kann ja nicht sein, sie ist erst 17, es muss noch irgendwas geben, was man tun kann. Und der ärztliche Kollege sich total überfordert gefühlt hat und immer wieder argumentiert hat, ja, es gibt aber nichts mehr, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht und mehr können wir nicht tun. Und da sieht man so ganz interessant, was nämlich dieses Modell eigentlich aufgreift, dass letztendlich die Mutter und die Tochter auf einer sehr emotionalen Ebene sind und versuchen, irgendwo einen Hoffnungsschimmer zu finden. Und die Ärzte natürlich immer sehr rational und sehr in ihrer eigenen Welt argumentieren. Und ich finde, das ist das Gute an diesem Modell, dass man, wenn man das dann im Kopf kurz durchgeht, sich überlegt, ah ja, okay, es sind jetzt gerade die Emotionen, die ich benennen soll und die ich auffangen muss. Es geht jetzt nicht eben darum zu sagen, wir haben keine Therapieoption und ich bleibe bei meiner Position, sondern auf diese Menschen, die da vor einem sitzen, einzugehen und zu sagen, okay, ich merke, sie sind gerade total frustriert und hilflos. So geht's uns auch. Und sich vielleicht so gemeinsam aus dieser Spirale wieder rauszuwinden, wo dieses Gespräch sich immer nur im Kreis dreht, was, glaube ich, wirklich jeder kennt, der solche Gespräche führt.
Allerdings, das hängt ja auch mit der eigenen Auffassung von Krankheit oder was man so erlebt hat zusammen, wie man da reagiert. Jetzt abschließend, das ist ja ein Feld, was offenbar ausbaufähig ist. Es gibt manche Kliniken, die haben eine Psychoonkologie. Davon kriegen die Ärzte meistens nicht viel mit. Was würden Sie sich denn wünschen, Herr Heumann, für die Zukunft? Dass man nicht jedes Jahr in der Veranstaltung dasselbe erzählen muss.
Also letzten Endes sollte es berufsbegleitend, klinikbegleitend Seminarangebote geben, um diese Therapieentscheidungen, Gespräche über Therapieentscheidungen zu lernen, zu trainieren. Bei uns im Regensburg bzw. im BZKF-Netzwerk soll es jetzt ein Seminar für das Shared Decision Making geben. Das ist ja auch ein Ansatz, ja ein anderes Setting, aber sowas gibt es, daran wird gedacht. Und sowas wäre natürlich auch interessant für das Spike-Modell, ja, ganz klar.
Also die Ärzte besser machen, dann geht es auch den Patienten besser.
Durchaus,
letztlich.
Ja. Und den Ärzten und Ärztinnen natürlich auch, weil ich meine, man selber fühlt sich ja auch total überfordert, wenn man die ersten Male solche Gespräche führt oder wenn eben so schwierige Gespräche zustande kommen.
Eigentlich sind wir lebenslang überfordert, aber kann vielleicht besser damit umgehen.
Genau, genau.
Alles klar, vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Für Ihr Kommen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. So, nach diesem schweren Thema der Therapielimitierung geht's gleich nahtlos weiter mit was sich da wohl anschließt. Es gab eine Sitzung über Stress. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Hanke aus Mainz und Frau Fehlken aus Leipzig. Eine Chirurgin und eine Internistin. Ich fange mal mit der Chirurgin an. Wie kommt man denn zu dem Thema? Haben Sie das jetzt in den Schoß gelegt bekommen oder sich schon länger damit beschäftigt?
Nee, tatsächlich beschäftigen wir uns in Mainz schon länger damit. Also ich bin in der Arbeitsgruppe von Professor Huber, der erste Vorsitzende der CRC auch ist. Und wir haben ein Großprojekt zum Thema Stressresistenz im Medizinstudium angeworfen, sage ich jetzt mal. Und das wird auch gefördert von der Freiraumstiftung. Also das ist ganz großartig, ist ein interdisziplinäres Projekt auch mit Psychologen zusammen. Und unser Ziel ist eigentlich, Wege zu identifizieren, wie wir Studierenden Stressresistenz beibringen können. Weil wir wollen ja eigentlich stressresistente Ärzte, die lange in ihrem Job arbeiten können und es auch gerne tun. Und dafür müssen wir denen nicht nur beibringen, wie die Zellen funktionieren und wie Physik funktioniert und wie Medikamente funktionieren, sondern auch, wie sie auf sich selbst aufpassen müssen.
Guter Punkt. Jetzt ist es ja ein bisschen so ein Generationenthema, was es jeweils seit 2000 Jahren in der vorherigen Generation nicht gab. Welcher Fokus ist denn da wichtig? Es gibt ja verschiedene Arten von Stress, zum Beispiel Stress mit den Kollegen oder Stress mit den Patienten. Wie ist denn das geordnet?
Na, wir hatten das auch in unserem Kurs schon so besprochen, dass man ja unterscheiden kann zwischen positivem Stress, dem Eustress und dem negativen Stress, dem Distress. Und dass es im Endeffekt ganz groß darum geht, eine Balance zu halten, weil jeder, der quasi mit einer gewissen Selbstverwirklichung oder Lust an die Arbeit Arzt geht, ja häufig auch sich in einer Situation vorfindet, in der es total viel Spaß macht, Sachen zu bearbeiten und abzuarbeiten und zu erkennen und zu erforschen, sodass dort eben das Gleichgewicht eigentlich das Wichtigste ist und man ja eigentlich erkennen sollte, welcher Moment übersteigt meine Kapazität so, dass dieser schmale Grat von Spaß am Stress zur gesundheitlichen Problematik oder zum Distress eben wird.
An den Eustress habe ich jetzt gar nicht gedacht. Muss man den mehr hervorrufen und sagen, den gibt's ja auch?
Den sollte oder? Man tatsächlich hervorrufen. Also ich glaube, jeder kann sich ja schon fragen, warum man das macht. Und ganz viele würden ja auch ganz viel Positives an dem Beruf einfach feststellen, weil es ja eine tolle Arbeit ist. Und ich glaube, der Eustress, der gerät in den Hintergrund, weil man sich häufig an die negativen Sachen eben hält oder eben darauf eben innerlich auch hört. Aber manchmal ist ja auch so eine Vorfreude auf einen Kongress oder beispielsweise das Erfolgserlebnis nach einer Intervention einfach da, die die gleichen Mechanismen in einem auslösen wie negativer Stress. Und das für sich selbst nochmal einkategorisieren zu können, das ist auch etwas, was man lernen muss vielleicht.
Stimmt, in der Erkenntnis liegt der erste Weg. Stress ist aber trotzdem ja negativ konnotiert, so primär, wenn man sagt Stress. Wie ist denn das jetzt, Arbeitsumfeld versus Patienten oder verschwimmt das?
Also ich denke, das verschwimmt. Wir haben uns darüber auch in dem Workshop ein bisschen unterhalten, dass das ja sehr vom Einzelnen abhängt, was man überhaupt als stressig empfindet. Und das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, ehrlich gesagt, woran das liegt. Das haben mir die Psychologen aus unserem Team beigebracht. Das würde ich vielleicht kurz erklären. Also es ist so, wir haben alle eigene Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis, das uns vor allem leitet. Und jemand, der das Grundbedürfnis zum Beispiel Harmonie hat, für den ist es sehr schwierig, sich in einen Konflikt zu begeben, zum Beispiel mit einem sehr anspruchsvollen Patient oder sehr vorwurfsvollen Angehörigen, aber auch mit einem sehr konfrontativen Kollegen oder konfrontativen Pflegepersonal. Der wird immer eher darauf bedacht sein, einen Konflikt zu vermeiden. Andere Leute, die jetzt vielleicht sehr auf die Verwirklichung ihrer Träume das als ihr Grundbedürfnis haben, die da mehr drauf aus sind, die scheuen den Konflikt vielleicht nicht im selben Ausmaß. Und deswegen kommt man dann in eine Situation, wo ein Part total gestresst ist, weil es vielleicht gerade sehr konfrontativ ist und ein anderer Part gar nicht. Und da muss man sich auch manchmal selber erstmal drin erkennen oder auch seine Kollegen drin erkennen, warum ist das für mich gerade so stressig oder warum ist diese Situation für mich vielleicht gerade gar nicht schlimm und für meine Kollegen total schwierig. Und da können wir uns auch gut ergänzen lernen.
Was ich ja interessant fand, Sie haben Kollegen und Pflege genannt. Der Chef taucht gar nicht mehr auf.
Ja, doch, natürlich.
Schwierige Frage.
Natürlich taucht der Chef auch auf, aber der ist ja natürlich mit ganz anderen Sachen beschäftigt, als sich jetzt auf Station darüber, ich weiß nicht, zu streiten, welcher Patient neben welchem Patient liegen soll. Also der hat ja viel größere Sachen zu tun. Oder wer welchen Arztbrief schreibt, das kann dem ja zu Recht egal sein, sondern für den ist ja wichtig, dass das große Ganze läuft und wir machen ja sozusagen an der Basis, an der Front auch viele kleine Sachen, die ja aber auch stressig sein können.
Also sind eher die kleinen Sachen als die großen Themen, die Stress machen?
Das kann man, glaube ich, gar nicht so sagen. Also was ganz für ganz viele Leute wichtige Stressoren sind, ist, wenn sich was ändert im Leben. Und das kann privat sein, also zum Beispiel, man heiratet und baut ein Haus und kriegt ein Kind. Das sind ja alles positive Sachen, ja, aber trotzdem auch mit viel Verantwortung und Sorge und Stress am Ende verbunden. Oder man startet in den Beruf oder man wechselt das Krankenhaus oder man wird jetzt frisch Facharzt. Das sind auch Sachen, die sind natürlich positiv, aber sind natürlich mit einer hohen Erwartungshaltung und auch vielleicht Sorge, was von einem erwartet wird, ob man das überhaupt leisten kann, verbunden. Und da hat man dann auch wieder direkt, ja klar, ist das Eustress, ich bin ein motivierter junger Facharzt, der alles leisten will. und gleichzeitig vielleicht eben auch Distress. Ich habe selber zu hohe Erwartungen an mich oder ich habe Angst vor den Erwartungen. Das sind ja alles auch die großen Sachen, die uns stressen können.
Was war denn in dem Seminar jetzt? Was kamen da für Punkte? Sie sind ja beide geschult in der Behandlung dieses Themas. Wie sind die Leute rangegangen?
Bei der Befragung, was für jeden Einzelnen so der Hauptfaktor für den Stress im klinischen Alltag sind, wurde jetzt schon vermehrt genannt, eben die Zeitnot, dass man immer zu einem bestimmten Punkt eine bestimmte Arbeit erledigt haben sollte und das eben nicht schafft. Da war zum einen die Kita-Betreuung genannt, die eben um 16 Uhr die Tore schließen, wenn man jetzt eine Familie hat und das dann eben vielleicht nicht leisten kann. Dann die Überforderung durch die Omnipräsenz an Aufgaben, die nonstop auf einen einprasseln, beispielsweise Telefonate, E-Mails oder auch Schwestern oder Pflegende, die quasi immer auf einen zukommen, um direkt eine Antwort zu verlangen. Und das hat in der Aufarbeitung, in dem Gespräch, in dem Workshop bei vielen für dieses Unbehagen gefühlt, dass man niemandem gerecht werden konnte und das den Stress quasi bedingt hat.
Das sind ja eigentlich hauptsächlich strukturelle Dinge.
Ja.
Und dem Druck sind alle ausgesetzt und die Lösung ist natürlich auch ein bisschen schwieriger in unserem gedrängten System, muss man mal sagen. Aber was ist denn, vielleicht machen Sie weiter, wie ist es denn bei Ihnen dann? Sie widmen sich ja dieses Themas, gibt es da Teams, kann man da irgendwo hingehen, wie kann man das lösen?
Also wir haben Verhaltensoptionen besprochen, wie man an so eine Problematik herangehen kann, eben weil es ein omnipräsentes Problem ist, was sich durch den klinischen Alltag nicht beheben lässt. Es wird immer Notfälle geben, es wird immer viele Fragen geben, es gibt viele Patienten, viel Arbeit überall und ständig. Und die Möglichkeit, einfach in kleinen Momenten für sich selber eine Entlastung zu schaffen, beispielsweise durch eine Atemtechnik oder durch eine vernünftige Pause oder durch den Austausch mit Kollegen und Kollegen beim Mittagessen, die kann schon entzerren und die kann auch im Rahmen von der Peer Group einen in dem Moment dann abholen, wo man steckt. Weil man es ja nicht vergessen sollte, in so einem klinischen Setting ist man ja immer ein Team. Und auf dieses Team darf man auch immer zurückgreifen oder sollte man immer zurückgreifen dürfen. Und wenn man sich da einfach nicht alleine fühlt, dann kann das schon sehr viel Stress nehmen.
Jetzt ist es ja so, dass der Arbeitsmarkt eigentlich so ist, dass man sagen kann, wenn das hier nicht besser wird, dann gehe ich anderswo hin, aber dort ist es genauso. Oder offenbar berichten ja alle das Gleiche.
Das scheint so zu sein. Es ist natürlich auch die Frage, was man sich wünscht für seinen Beruf und seine Karriere. Jetzt ist es so, ich schätze unser breites Patientengut extrem, muss ich sagen. Und ich behandle gerne die komplexen Fälle und ich finde es toll, dass wir ein Transplantprogramm haben und große, komplexe Operationen machen, die anderswo halt vielleicht gar nicht angeboten werden können. Ich möchte das auch weiter so machen und für mich ist das gerade das, was mich am allermeisten interessiert und dafür ein super toller Arbeitgeber für mich. Wenn aber das Interesse nicht mehr da ist oder vielleicht gar nicht so da war und die Prioritäten sich verändern, dann kann man natürlich auch überlegen, ob andere Arbeitsmodelle vielleicht interessanter sind. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, das zu vergleichen von Krankenhaus zu Krankenhaus. An kleineren Häusern gibt es natürlich andere Faktoren, die stressig sind. Der Personalmangel ist da ja genauso da. Mit weniger Ärzten sind natürlich auch weniger Leute, auf die die Dienste verteilt werden. Aber da ist dann vielleicht, sind die Fälle nicht ganz so komplex und deswegen ist die Beanspruchung auf der Seite ein bisschen geringer oder man guckt, ob man vielleicht, ich habe viele Bekannte, die zum Beispiel in die Arbeitsmedizin gewechselt sind mit 40 oder mit Mitte 40 und da sehr glücklich mit sind oder ins Gesundheitsamt auch. Leben verändert sich.
Das stimmt. Ich meine, man könnte ja auch in weiterem Horizont sagen, es ist ja eigentlich ein politisches Thema oder berufspolitisches Thema. Da denken Sie darüber nach?
Das ist es auf jeden Fall. Wenn man an die strukturellen Veränderungen, die es geben könnte, denkt, ist das bestimmt das, was jetzt der einzelne Assistenzarzt oder Facharzt, die jetzt unsere Peergroup waren, nicht groß verändern können. Aber ich denke schon auch, dass man im Kleinen für sich selber durch das Erkennen von Momenten, in denen man sich überfordert fühlt oder negativen Stress erlebt, sich herausmanövrieren kann und Faktoren findet, die einen weiterhin motivieren. Und das ist immer so mit auch einer guten Betreuung, beispielsweise durch das gesamte Team oder Vorgesetzte. Wo möchte ich vielleicht mal hin? Wie würde ich mich sehen? Was sind meine Ziele und Perspektiven und Ressourcen in dem Moment erarbeiten, die einem das Arbeiten oder schwierige Phasen eben auch erleichtern? Ich glaube, dass man, wenn man die Motivation durch eine gute Führung bei den Mitarbeitenden einfach schärft, auch auf lange Sicht motiviertere Mitarbeiter hat.
Aber ich glaube, Sie haben völlig recht, dass das eigentlich ein größeres Problem ist, an dem wir jetzt auf unserer Ebene gar nicht rütteln können. Und es sollte eigentlich im Interesse der Gesellschaft sein, gesunde, motivierte Ärzte zu haben, weil das ist ja nachgewiesen, dass gesunde, motivierte Mitarbeiter besser arbeiten.
Ich meine, vielleicht ist halt doch zu verdichtet. Vielleicht ist das, kann man ja in jeder Zeitung lesen, zu viel Verwaltungskram.
Ja, das muss man sich, das fragt man sich ja schon in dem Moment, wo man einen Reha-Antrag handschriftlich gefaxt bekommt, handschriftlich ausfüllt und ihn dann wieder irgendwo hinfaxt. Ich schreibe ja nur Sachen aus dem SAP ab. Wie dringend brauche ich meine Approbation oder meinen Facharzt dafür? Es genau, ist nichts Schlimmes, aber es sind halt viele.
Beim nächsten KI-Vortrag denkt, ja, macht halt endlich, redet nicht nur immer drüber,
ja.
Oder?
Ja, ja, das ist absolut.
Ja. Ja, wunderbar. Das wird ja fast ein eigener Podcast. Vielleicht sollten wir das mal machen. Viel
gerne.
Stoff zum Nachdenken und ich glaube auch Stoff, wo man sich überlegen kann, ob wir nicht gemeinsam als Gruppe, egal in welche Hierarchiestufe man was ändern muss. Also vielen herzlichen Dank an Sie beide.
Vielen Sehr gerne, Dank. Vielen Dank.
So, und jetzt zum Abschluss ein umspannendes Thema, nämlich Nachhaltigkeit. Dazu begrüße ich ganz herzlich Frau Henninger aus Würzburg.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie beschäftigen sich ja seit Jahren damit und haben jetzt auch den Kurs damit gemacht. Was hat die Leute denn bewegt?
Also es war spannend. Es waren tatsächlich ein bisschen weniger da, als wir, also mein chirurgisches Pendant und ich uns erhofft haben. Aber das hängt vielleicht auch mit der Uhrzeit oder auch mit den Gegenveranstaltungen ein bisschen zusammen. Aber es war trotzdem eine interessante Gruppenzusammenstellung. Und es ging tatsächlich viel um, was kann ich selber tun, aber wo sind auch die Limitationen oder wo werden uns Limitationen gesetzt, nachhaltig zu arbeiten, was aktuell auch den Zeitgeist so ein bisschen trifft, weil jeder von uns versucht ja im Kleinen schon zu arbeiten und Dinge zu verändern, aber so im großen Ganzen, diese großen Sprünge sind natürlich schwierig umzusetzen.
Damit sind wir ja ein bisschen beim Thema, was ich gerne wissen würde von Ihnen, wie ist der Stand vom Thema grundsätzlich, sind ja Leute meiner Generation sagen, oje, oje. Aber was ich wirklich gut finde und wo Würzburg ja ein Vorreiter ist, Sie haben ja mal angefangen zu messen. Was ist da überhaupt? Und im Medizinbetrieb, jetzt dann in Zukunft auch bei Medizinveranstaltungen, können Sie uns ein bisschen Überblick geben, so eine Endoskopieeinheit? Was sind da die Themen? Was gibt's an Daten? Und was kann man möglicherweise verändern?
Also wir haben ja 2022 damit angefangen, das zu messen, im Projekt mit Professor Meining, der ja da mit dem Green Endoskopie Projekt Würzburg da in eine Vorreiterposition gebracht hat. Und wir waren mit die Ersten, die mal berechnet haben, was eine Endoskopie eigentlich alles verbraucht. Danach gab es jetzt zahlreiche Studien, die das versucht haben in unterschiedlichen Ausmaßen. Das ist natürlich ein relativ komplexes Thema. Und als Mediziner sich mit dem Thema zu beschäftigen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist nicht das Einfachste. Und man muss sich sehr viel einlesen und braucht tatsächlich auch Unterstützung von erfahrenen Firmen, die das vielleicht beispielsweise in der Automobilindustrie schon gemacht haben oder eben das kommerziell auch vertreiben. Und da gibt es ja zahlreiche Anbieter. Aber man braucht zumindest Hilfe, aber man kann es berechnen. Man muss der Berechnung immer tatsächlich im Moment noch Limitationen setzen, weil sonst allumfassend alles zu berechnen, ist, denke ich, im Moment fast noch unmöglich, weil sehr viel hineinspielt. Also wir beispielsweise haben ja wirklich nur geschaut, was betrifft unsere Endoskopieeinheit. Und wir haben ja für das Jahr 2022 dann auch berechnet, dass wir alleine 63 Tonnen CO2 pro Jahr, also in dem Jahr 2022, verbraucht haben.
Das ist im Vergleich zu einem Haushalt?
Eigentlich nicht so viel. Also man hätte es, oder wir haben tatsächlich mit viel mehr gerechnet. Auch andere Studien, die danach kamen, hatten ein bisschen mehr, aber wir hatten den Vorteil, dass wir halt auch Ökostrom benutzt haben, was uns vor allem im Scope 2 deutlich reduziert hat. Wie gesagt, es gab viele Studien, die es danach auch versucht haben, auch noch zu berechnen und auch gemacht haben und auch alle gut gemacht haben mit den Limitationen, die gesetzt sind, weil, was wir ja zum Beispiel auch in unserer Studie zeigen konnten, man kann noch nicht auf eine Datenbank zurückgreifen und sagen, meine Biopsiezange verbraucht beispielsweise, weiß ich jetzt nicht, 2 Kilogramm CO2 bei der Produktion und ich benutze 100 Biopsiezangen pro Tag und deswegen kann ich das hochrechnen, sondern wir haben uns versucht, da ja über einen Fragebogen heranzutasten, das danach also anhand von den Antworten zu berechnen und konnten es zum Schluss ja auch nur fast abschätzen. Ja, also wir haben uns rechnungsnäherisch herangetastet, aber eigentlich allumfassend kann man es noch nicht berechnen und das ist 2 Jahre später auch noch keinem späterer Arbeitsgruppe bis jetzt meines Wissens nach gelungen, das aufzudröseln, weil uns da einfach, wie gesagt, auch immer noch die Daten fehlen, was zum Beispiel dieses Scope 3, was ja wirklich den größten Anteil mit 70% ausmacht im Gesundheitssystem, wirklich gut zu definieren. Was es danach gab, was jetzt auch interessant natürlich immer ist, ist die Diskussion ja mit Single-Use und Reusable-Endoskopen, wo wir da stehen, was ist wirklich besser, was ist schlechter, was hat den höheren CO2-Abdruck, aber was ist vielleicht führt der Infektionsrate schlechter. Da gab es ja jetzt auch zahlreiche Studien, jetzt auch erst im August in GATT publiziert, ja ein Vergleich, wo man sehen konnte, dass die Reusable, also die wiederverwertbaren, trotz dass sie gewaschen werden müssen, trotz dass dabei natürlich viel Energie verbraucht wird, im Moment noch besser sind. Also man sieht, wenn man sich damit beschäftigt, da ist noch viel im Umbruch und auch noch viel, wo man noch gut nachforschen kann und wo auch noch geforscht werden muss.
Das heißt, ich verstehe, dass die Messung ist noch lange nicht zu Ende.
Meiner Meinung nach nicht.
Angesichts der Komplexität dessen, was da geleistet wird. Jetzt nochmal die 63 Tonnen. Mhm. Wie viel mehr war denn das, wenn man jetzt keinen Ökostrom nimmt?
Also wenn man keinen Ökostrom nimmt, man nimmt ja dann den deutschen Strommix an und das wären dann müsste man plus 30% draufrechnen.
Ah, okay. Gut, also plus 30%. Wie viel verbrauche ich denn oder Sie pro Jahr?
Also Sie und ich, je nachdem, verbrauchen tatsächlich, das ist die Pro-Kopf-Rechnung für 2023, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist 10,4 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr. Und wenn wir, gibt Berechnungen, wenn wir auf Net Zero kommen, das ist ja auch immer ein großes Thema, auch gerade jetzt eben im Workshop durch den chirurgischen Kollegen natürlich auch viel herangebracht, auf Net Zero kommen wollen würden, dürfte jeder von uns nur eine Tonne verbrauchen. Also wir leben deutlich über unseren Verhältnissen und müssen das reduzieren. Und da sind wir natürlich als Gesundheitssystem auch groß mit dabei.
Gut, aber es ist ja interessant, die Relation von einer Person zu einer Endoskopieeinheit. Da sind ja jetzt so Welten nicht dazwischen. Es ist auch interessant, dass natürlich die Produktionsbedingungen dessen, was wir da verbrauchen, letztlich auch mit einberechnet werden müssen. Und es ist ja nur dafür zu plädieren, dass man das in Ruhe mal misst und erst dann die Schlussfolgerungen zieht, bevor man aufgeregt in der Gegend herumwedelt, was man jetzt alles machen muss. Ich habe auch gelernt, dass das Zubehör, was den Müll betrifft, ja gar nicht so viel wiegt.
Ja, also eine Endoskopieprozedur beispielsweise verbraucht ja 0,5 bis 2 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Prozedur. Also ich fand auch, dass Müll, natürlich ist das Einfachste, wo man ansetzen kann, aber so viel ausgemacht hat es nicht. Ja, aber es ist natürlich trotzdem, es ist ein kleiner Punkt, den man trotzdem auch angehen muss, weil auch das sind ja CO2-Emissionen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist sicher wichtig, mal die Tabelle zu haben, was machen wir da und was kann man ändern und wo setzen wir dann an, ist ja letztlich die dritte Frage.
Genau.
Jetzt nochmal zum Abschluss, da sind Sie ja auch ein bisschen mit beteiligt. Wir fangen ja jetzt an, den CO2-Verbrauch von Fortbildungen zu messen. Wie ist denn da der Stand?
Also Sie haben es ja für den Endoclub Nord auch gemacht. Mhm. Da durfte ich ja auch zumindest teilweise mit dabei sein und im Boot sein.
Ist noch nicht abgeschlossen.
Genau. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann publiziert wird, am Ende herauskommt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil in Zeiten von Corona war es natürlich so, dass wir es online machen konnten, was natürlich den CO2-Fußabdruck von diesen Veranstaltungen gemessen an dem, was wir jetzt haben, natürlich deutlich reduziert hat. Es ist auch da die Frage, wer produziert was und was misst man alles, wenn man sich natürlich nur die Teilnehmenden anschaut. Wie kommen die mit Auto, mit Zug? Ja, dann werden die meisten sagen, sie kommen mit dem Zug. Das kann man kaum, denke ich, reduzieren. Aber
Zug ist ja günstig, oder?
Zug ist günstig, genau. Fahrrad wäre natürlich noch besser, aber kann von der Distanz her ja schwierig sein. Aber das ist genau der Punkt. Das ist natürlich schwieriger noch zu reduzieren, diesen Punkt. Aber natürlich spielt auch da die Industrie eine große Rolle. Die bieten uns immer eine große Industrieausstellung, was auch für alle immer gut ist, weil man Dinge ausprobieren kann. Aber natürlich auch da die Kette, wie kommt eigentlich der Endoskopiesimulator nach Leipzig beispielsweise jetzt, bringt natürlich auch einen hohen CO2-Fußabdruck. Und das ist einfach, man muss alles mit einberechnen und sich anschauen und im Gespräch bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man darf die Industrie nicht außen vor lassen und so ein bisschen Industrie-Bashing betreiben. Aber ich denke, man muss sich gemeinsam Mediziner, Industrie und Politik zusammensetzen und gucken, wo kann man was in die Wege leiten, damit es richtig funktioniert.
Ja, vielen Dank. Also wir enden dann, was das betrifft, so ein bisschen mit einem Cliffhanger, weil die Zahlen kommen noch. Wir gemeinsam mit Frau Helani und sie werden ja auch dabei sein und uns beraten, messen gerade neben dem Endoclub noch ein großes europäisches Meeting und auch ein Online-Meeting und dann kann man vergleichen. Ich glaube auch, was wichtig ist, dass wir die Datenhoheit behalten sollten, weil was ja gerade entsteht, ist eine Zertifizierungsindustrie.
Absolut. Also man kann, wenn man sich auch einmal anguckt im Internet und einfach mal eingibt, das habe ich ja auch getan für die Studie, weil wir alle Daten da hatten und ich dachte, jetzt brauche ich nur noch einen Calculator, der mir ausspuckt im Endeffekt, was wir haben. Selbst da findet man ja viele, die das kommerziell anbieten. Und ich denke da, so wie Sie es sagen, ist es wichtig, dass wir das uns gut behalten, gut anschauen und auch eben wirklich schauen können, wo sind die Probleme und dass nicht jemand anders das für uns definiert.
Genau, so dass wir da vielleicht mit einer Tabelle rauskommen, dass jeder mal so ein bisschen mal Daumen überschlagen kann, was mache ich da eigentlich.
Auch für die ambulanten Praxen beispielsweise, dass auch die sich das angucken können und nicht nur die großen Kliniken.
Ja, sowohl was den Alltag betrifft, als auch Fortbildungen. Also da haben wir noch einiges vor uns.
Absolut.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir haben ja schon das Thema für den nächsten Podcast da so am Horizont abgezeichnet. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Es war ein super Tag für mich, super Podcasts und Next Gen müssen Sie wirklich im Auge behalten. Und ich bin auch gespannt, wie weit die sehr interaktive Veranstaltungsform auf den Hauptkongress abfärben wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.